auf Elternzeitreise mit Baby im Campervan. Salü, hallo, willkommen zu unserer ersten Reflexionsfolge.
Salü.
Ja, wir sind ja in Frankreich.
Bonjour.
Bonjour, jawohl. Also, was erwartet euch jetzt heute? Ich freue mich voll, ich bin voll in meinem Retro-Moderationselement. Ah. Okay, wir machen ja nur eine Mini-Retro abgeflacht und zwar...
Moment, was ist denn eine Retro?
Ah ja, okay, gut. Eine Retro ist Abkürzung von Retrospektive, das heißt, wir schauen zurück in die letzten 2 Wochen und normalerweise, wenn man so eine Retrospektive macht, haben alle irgendwie alle gleichen Informationen, weil sie haben alle die 2 Wochen erlebt. Das heißt,
haben wir beide,
aber die Zuhörer vielleicht nicht. Und deshalb starten wir mit einer Sondersektion, die ist erstmal so ein bisschen nacherzählen, was denn in den letzten 2 Wochen so passiert ist. Und dann steigen wir in die eigentliche Retro, also in die Reflexion ein und überlegen, was wir denn wieder gerne wiederholen oder was wir so wiederholen würden oder auch behalten würden, also was lief gut. Mhm. Und dann schauen wir eben auch auf die andere Seite der Medaille, also was würden wir denn auch gerne verändern.
Gut.
So viel zur Struktur. Yannick, du bist unser Faktenmensch, daher darfst du gerne die Fakten aufzählen. Was haben wir denn so in den letzten 2 Wochen erlebt?
Gute Frage. Wir sind auf Elternzeitreise aufgebrochen.
Ja, der Start.
Und zwar am 13. März, korrekt.
Mhm. Du kennst nicht die Fakten.
Ich habe nur Tag 1.
Also,
Tag 1 war, soweit ich weiß, der 13. März. Mhm. Da sind wir in die Elternzeitreise gestartet. Das war ein regnerischer Tag in Karlsruhe. Mir ist vorhin eingefallen, dass wir in unserer Folge 0 nie erwähnt haben, wo wir herkommen. Wir sind in Karlsruhe in unserer Heimat gestartet.
Ah, stimmt. Ja.
Genau, wir sind in Karlsruhe gestartet. Autobahn gegen Süden Richtung Freiburg. Genau, wo wir dann unseren Weg über den Rhein gemacht haben und an Tag 1 nach 400 Kilometer in Söhr angekommen sind, im französisch beschaulichen Söhr. Das liegt kurz vor Dijon. Und Mika beteiligt sich auch schon am Podcast. Warum haben wir das getan? Ich meine, grundsätzlich liegt es daran, dass wir kurz bevor wir losgefahren sind, noch unsere Sommerreifen draufgezogen haben. Weil wir ja jetzt erstmal planen, dass wir bis Juni mindestens irgendwie unterwegs sind. Und in südlichen Gefilden unterwegs sind. Und deswegen haben wir die Sommerreifen drauf gemacht und wollten deswegen auch gleichzeitig die Alpen ein bisschen vermeiden. Also nicht gerade durch die Schweiz fahren, mhm, nach Italien, mhm, und haben so eine kleine Detour gemacht, einen kleinen Umweg über Frankreich mit dem Ziel erstmal das französische Mittelmeer zu erreichen an der Côte d'Azur.
Genau, um wärmere Temperaturen, das war, genau, glaube ich, das Hauptziel. Ja. Mhm.
Was haben wir da getan? Warum Söhr? In Söhr sind wir gelandet, weil wir einen Stellplatz in Söhr hatten und zwar war das über die App Camping Car Park. Das ist eine französische App, die haben hauptsächlich Stellplätze in Frankreich, meistens auch in der Nähe von irgendwelchen besonderen Sehenswürdigkeiten. Und da kann man dann ganz einfach mit einer Karte einchecken, dann geht die Schranke hoch, man fährt da rein und man fährt wieder. Meistens auch ohne jegliche Toiletten, wo wir vielleicht später noch drauf eingehen. Also meistens nur mit Entsorgung, das heißt für autarke Wohnmobile nur geeignet. Mhm. Genau, da sind wir dann angekommen am frühen Nachmittag. Wir hatten eine gute Fahrt. Vielleicht gehen wir später nochmal auf die Fahrt ein, wenn es um die, was wir wiederholen und verändern würden. Also die Fahrt war an sich gut, überraschend gut, dafür, dass es das erste Mal war, dass Mika eine längere Fahrt gemacht hat mit uns. Und am Nachmittag sind wir dann noch mit dem Kinderwagen durchs beschauliche Söhr geschlendert, haben erstmal bei einer Boulangerie, einem Bäcker, ja, uns ein 1-Euro-Baguette gekauft, weil in Frankreich die Backwaren tendenziell eher günstiger sind als in Deutschland und auch besser, aber das habe ich nie gesagt. Mhm. Genau. Und sind dann dort relativ früh zu Bett gegangen. Hast du noch Ergänzungen?
Ich glaube, Etappe 1. Das hast du gut zusammengefasst.
Wunderbar. Mhm. Das war Tag 1. Tag 2, logischerweise der 14. März, denke ich, sind wir in Söhre logischerweise aufgebrochen und haben uns als Tagesziel mehrere Campingcar-Parks rausgesucht und haben mal geschaut, wie weit schaffen wir es denn überhaupt. Haben es dann bis nach Viviers geschafft, auch hier nicht wegen der Stadt willen oder des Dörfchens willen, sondern wegen dem Stellplatz, den wir dort hatten, wo man auch einfach einchecken konnte. War ein bisschen holpriger, wir sind diesmal vor dem Mittagsschlaf angekommen, hatten dann noch den Plan, dort einen Mittagsschlaf zu machen und vielleicht noch weiterzufahren, sind es dann doch nicht. Sind dann in Söhre auf diesem etwas hübscheren, aber auch nicht hübschen Stellplatz stehen geblieben. Das waren insgesamt dann 328 Kilometer, die wir an dem Tag geschafft hatten.
Das war nicht in Söhre, oder? Wir waren dann in...
In Viviers.
Genau. Ja, okay, genau.
Genau.
Ja, tut mir leid. Viviers. Mhm.
Genau, in Viviers natürlich. Von Söhre nach Viviers, nach 328 Kilometern. Mhm. Genau, wieder mit so einer Schlafphase und einer Wachphase von Mika. Mhm. Wie gesagt, ich glaube, wir gehen später nochmal ein bisschen drauf ein, wie denn die Fahrten waren für uns. Mhm. Haben dann dort übernachtet und das war dann auch schon Tag 2. Wie gesagt, am Anfang ging es uns hauptsächlich darum, Strecke zu machen und weniger jetzt darum, an schönen Orten zu stehen. Grundsätzlich ist Viviers aber auch nicht so schlecht, weil es so ein bisschen genau in den Bergen liegt, so ein kleines Dörfchen war. Und ich glaube, die Umgebung relativ schön ist, weil es so ein bisschen der Eingang zur Ardèche ist, zu dieser Ardèche-Gegend und Tal, wo wir auch schon mal Urlaub gemacht haben. Mhm. Ergänzungen zu Tag 2?
Nö, das waren so um die 300 Kilometer, ne, die wir an dem Tag gefahren sind.
328?
Ja, genau. Ach, hast du schon gesagt?
Zweimal.
Ups. Okay. Ah, ja, mein Stillhirn. Ja, dann mach du einfach mal weiter mit den Fakten. Ja.
Das sind sehr, sehr, sehr monologlastig jetzt der Anfang. Tut mir leid, dass ihr jetzt am Anfang so viel meine Stimme ertragen musst. Genau, ich glaube danach, sobald wir jetzt mal wo ankommen, kann Conny vielleicht noch ein bisschen ergänzen, was es denn da so zu tun gab. Tag 3 der Elternzeitreise führt uns dann von Viviers direkt ans Meer, mehr oder weniger direkt. Wir sind 260 Kilometer gefahren und am Meer angekommen. Und zwar in, wo denn?
La Londe-les-Maures.
Genau, La Londe-les-Maures. Wir haben beide mal Französisch gelernt in der Schule, aber ich glaube, wir haben ein paar Zungenbrecher jetzt auch in dieser Folge noch drin für Frankreich. Also verzeiht es uns. Wir sind, ich glaube, es ist ein Stadtteil von La Londe-les-Maures, der heißt Miramar. Mhm. Klingt doch schon viel schöner. Ist ein typisches, kleines, Küstenörtchen, das aber relativ neu und relativ ferienwohnungslastig ist, mit einer kleinen Parkanlage und Strand und Hafen und Naturschutzgebiet. Haben wir deswegen ausgesucht, weil es eben so abwechslungsreich ist und wir haben uns dafür 7 Tage erstmal ein Airbnb genommen. Mhm. War ein kleines Airbnb, also Studio, sprich ein Zimmer mit einem kleinen Flur, wo nochmal ein Stockbett stand, kleines Bad, aber grundsätzlich alles in einem Raum, mit aber dafür einem schönen Balkon im 3. Stock, wo wir das Meer sehen konnten. Und primär ging es uns erstmal darum, ans Meer zu kommen und dort auch mal anzukommen. Kann ich auch später vielleicht nochmal drauf eingehen. Miramar war insofern sehr gut dafür, weil es doch dann relativ abwechslungsreich war, in Anführungszeichen, für ein Elternleben, sage ich jetzt mal. Da kannst du jetzt vielleicht mal so ein bisschen ergänzen, Conny, was wir da so die 7 Tage gemacht haben.
Mhm. Ja, also primär haben wir Strandspaziergänge gemacht. Immer so ein bisschen abwechselnd, entweder mit unserem Kinderwagen, den wir dabei hatten, ein bisschen an der Promenade entlang und am Hafen entlang oder dann am Strand entlang. Ging auch teilweise gut mit dem Kinderwagen und genau, oder auch im Tagetuch dann ein bisschen weiter noch am Strand entlang. Genau, also Spaziergänge waren eigentlich da primär unsere Tätigkeit. Ansonsten den Meerblick von unserem Apartment aus auch genießen.
Genau.
Und Essen kochen und ja.
Ankommen. Ich glaube, ich habe ja tatsächlich bis Ende Februar noch gearbeitet. Das heißt, ab 1. März hatte ich selbst Elternzeit. Und dann haben wir natürlich ein bisschen viel Zeit damit verbracht, die Elternzeit zu planen, den Campervan nochmal umzubauen, zu packen. Ist schon so ein bisschen eine stressige Zeit Anfang März, sage ich jetzt mal. Und deswegen haben wir uns auch bewusst dann erstmal die erste Woche genommen, nachdem wir dann so ein bisschen im Warmen waren, hatte es auch einen Durchschnitt so, ich sag mal 19, 20 Grad, um einfach mal anzukommen. Also viel Alltag mit Schlafen, Essen und ganz viel Zeit draußen. Den Kleinen auch mal an Sonne gewöhnen und an Wind am Meer und an draußen sein und 2 Spaziergänge am Tag draußen und 10.000 Schritte am Tag. Deswegen die perfekte Umgebung, weil wir Strand hatten, Promenade, die am Strand entlang ging, wo man auch mit dem Kinderwagen dann fahren konnte. Also nicht so eine kleine Bucht, sondern schönen Strand mit befestigten Wegen. Gleich ein Naturschutzgebiet angrenzend und den Hafen angrenzend, wo es immer was zu gucken gibt, wenn man dann Boote gucken will. Genau, bis uns dann da auch wieder so ein bisschen langweilig wurde. Also eigentlich perfekt den Zeitraum ausgenutzt. Wir haben französische Supermärkte genossen, haben ein bisschen gekocht, ein bisschen geshoppt, ein bisschen in der Sonne gesessen. Dann war aber auch der Zeitpunkt da zu sagen, wir haben es jetzt geschafft, wir wollen jetzt wieder in unseren Camper werden.
Ja.
Oder?
Genau, ich glaube, das war nach einer Woche eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt. Wir wollen ja auch primär Zeit im Campervan verbringen und da hat es uns schon auch wieder in den Van gezogen.
Ja. Was es noch zu erwähnen gilt und was vielleicht beim Wiederholen vorkommt, ich weiß nicht, ob das bei dir vorkommt oder bei mir, aber an Tag 8 tatsächlich haben wir einen kleinen Ausflug gemacht in das Naturschutzgebiet angrenzend und haben Flamingos gesehen. Flamingos. Und
bei den Salzfeldern, ne?
Genau, das sind schön. So alte Salzfelder, die früher mal genutzt worden sind, eben um dann aus Meerwasser Salz zu gewinnen. Gibt es ja auch immer wieder in Frankreich in den verschiedensten Gebieten, wo man dann von dem Salz gelebt hat, sprich Fleur de Sel etc. In dem Fall wurde das dann umfunktioniert zum Naturschutzgebiet, ist also so ein bisschen ein mooriges Gebiet mit kleinen Seen, direkt am Meer, direkt an der Küste mit schönen Pinienwäldern und Flamingos. Kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie ich mir die Camargue vorstelle, was ein bisschen weiter westlich davon liegt, wo wir aber selbst noch nicht waren, sondern nur schöne Geschichten gehört haben. Aber auch das haben wir da im Kleinen dann erleben können. Deswegen relativ kurzweilig. Aber nichtsdestotrotz ging es an Tag 10 weiter. Mhm. Und zwar nur 45 Kilometer. Und wir standen mit dem Auto am Meer. Genau.
Bei Grimaud. Ja,
genau, bei Grimaud war das. Das liegt in der Nähe von Saint-Tropez, also ehrlich gesagt gegenüber von Saint-Tropez, am Golf de Saint-Tropez. Man hat also Blick auf Saint-Tropez. Und wir waren am Camping de la Plage Grimaud. Hatten da einen erste Reihe Stellplatz direkt am Meer. Die Fotos kann man sich natürlich gerne auf unserem Instagram-Kanal anschauen, um mal ein bisschen Cross-Promotion zu machen. Werden wir sicherlich auch gleich noch was dazu sagen. Grundsätzlich, wie gesagt, standen wir wunderschön am Meer, hatten Blick auf Saint-Tropez und auch Port Grimaud nicht weit. Das ist so ein bisschen das französische Venedig. Also im Prinzip ein großer Hafen, an dem Hafen steht aber alles voll mit kleinen, schmalen, hohen Häuschen, die in bunten Farben gestrichen sind. Also wunderschön, auf jeden Fall ein Ausflug wert. Und ich finde auch schon, dass es so ein bisschen seinem Namen alle Ehre gemacht hat. Also es ist tatsächlich auch ein französisches Venedig. Wir waren mal in China damals, während unserem Studio im chinesischen Venedig und waren schwer enttäuscht. Das war irgendwie eine Stadt mit einem Fluss, so mehr oder weniger. Hier in dem Fall sieht es schon so ein bisschen so aus, wie kleine Gassen, kleine Brückchen. Dann hat man so kleine vorstehende Balkone mit so Baldachinen und es ist schon so ein bisschen Venedig, vor allem auch mit den Bötchen,
Ja, und den Brückchen.
Kleinen Kanälen.
Genau, und auch den, ja genau, den Booten, die man auch beobachten kann. Oder die ein oder andere Yacht stand da auch rum.
Genau, das war dann der Ort, wo wir unser Setup 2 getestet haben. Also wir haben jetzt bei der Anreise Setup 1 gehabt, also nichts aufgebaut und einfach nur im Auto geschlafen. Mhm. Jetzt haben wir Setup 2 getestet, nämlich mehr aufgebaut und zumindest die Markise ausgefahren, um ein bisschen Schatten und Schutz zu haben und ein paar Sachen rausstellen zu können. Haben dann auch tatsächlich Camping-Setup, also draußen Tische stehen gehabt, also ein Tisch, unsere Stühle, draußen gekocht. Und das war dann sogenannte Setup 2, also die zweite Stufe, die wir da gezündet haben sozusagen. Mhm. Mit dem Ausflug dann eben nach Port Grimaud.
Weil, vielleicht zum Ergänzen, wir hatten da auch echt schönes Wetter. Also es war echt Sonnenschein, windig, aber echt warm.
Sind auch ein bisschen von der Hitze überrascht worden, genau, tatsächlich, weil wir eher damit gerechnet hatten, dass wir mit Kälte zu kämpfen haben, mit dem Kleinen, dass er es immer schön warm hat. Und da hat uns die Hitze im Auto dann doch ein bisschen überrascht. Genau. Ja. Und was man vielleicht noch sagen kann, es war Saisoneröffnung am Campingplatz, an dem Tag, an dem wir angereist sind, und wir waren 2 Stunden zu früh. Und es gab dann eine Schlange von deutschen Osterurlauber. Naja, vielleicht auch dazu sagen wir noch was. Genau, und von Setup 2, also nur Campervan und Markise, zu Setup 3, wir sind dann ab ins Landesinnere, haben uns nochmal ein paar Kilometer vorgewagt, ich glaube wieder so ungefähr 40 Kilometer, weil wir uns hauptsächlich zum einen in Richtung unseres nächsten Ziels bewegen wollten, weil wir schon was anderes geplant haben, dazu dann in der nächsten Folge mehr, und zum anderen, weil wir bei dem Stellplatz, an dem wir mehr waren, nur 2 Tage bleiben wollten, weil, oder 2 Nächte, weil es dann zum einen ein bisschen teuer war, zum anderen nicht so viel zu tun gab. Und also wir haben uns relativ früh entschieden, nur 2 Nächte zu bleiben, deswegen brauchten wir noch eine weitere Option und sind weitergefahren ins Landesinnere. Genau, und das lag dann tatsächlich in der Nähe von San Rafael. Genau. Von San Rafael sind wir in der Nähe an einen Campingplatz gefahren.
Estarel Caravaning hieß der Campingplatz.
Genau, ne? Estarel Caravaning. Mhm. Warum? Weil er im Estarel-Gebirge liegt. Das sind so, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber ich glaube, die Seealpen, also so sind die Alpenausläufer, die bis ans Mittelmeer ragen. Und das ist das Estarel-Gebirge. Und das ist eine wunderschöne Wandergegend. Auch da gibt es wunderschöne Bilder dazu. Zu beiden Campingplätzen haben wir bereits, Spoiler-Alarm, eine kleine Short-Folge aufgezeichnet. Das heißt, meistens, wenn wir es schaffen, setzen wir uns am Campingplatz kurz zusammen und quatschen 15 Minuten über unsere Eindrücke, die wir haben, ohne jetzt den Review-Gedanken oder so, sondern sehr, sehr einfach und wir teilen unsere Eindrücke. Genau, die gibt es dann vermutlich noch in der Zukunft. Soweit dazu. Dort konnten wir dann das komplette Setup testen. Das heißt, wir haben diesmal unser Vorzelt aufgebaut, was auch sehr gut war, weil es tatsächlich zwischenzeitlich auch geregnet hat.
Ja.
Wir haben dort dann 4 Nächte verbracht.
3 Nächte.
3 Nächte verbracht, 4 Tage, 3 Nächte verbracht.
Genau.
Und somit landen wir bei exakt 14 Tagen. Und das war unsere Erzählung. Nochmal kurz als Zusammenfassung. Wir sind gestartet in Karlsruhe, sind dann Richtung Freiburg, Dijon, nach unten Richtung Marseille, bis ans Mittelmeer, dann über Toulon, dann bei Hyères eben gelandet, bei unserem ersten Stopp, dann am Mittelmeer immer entlang, bis wir dann uns ein bisschen ins Landesinnere, ins Hügelige gewagt haben und dort nochmal gezeltet haben. Insgesamt, wie gesagt, 2 Nächte on the road auf dem Stellplatz, 7 Nächte ungefähr im Airbnb, 2 Nächte mit leichtem Camping-Setup am Meer und dann 3 Nächte mit großem Camping-Setup und Vorzelt im Gebirge, im Hügelland.
Gefahrene Gesamtstrecke bis dahin 1105 Kilometer.
Ich bin für die Fakten zuständig.
Ja, aber das finde ich ein witziger Fakt. Wir haben schon quasi die 1000-Kilometer-Grenze geknackt.
Genau, wir haben die 1000 Kilometer geknackt und zwar auf unterschiedliche Art und Weise. Also manchmal wirklich 2 Stunden Fahrt und 40 Kilometer durch abenteuerlichste Berg, Straßen, wo wir nicht wussten, ob wir weiterkommen, weil teilweise schon 1,80 Meter Breite und maximal 3,5 Tonnen Beschränkungen auf den Straßen waren oder halt Autobahn in Deutschland von Karlsruhe bis Freiburg in gefühlten 30 Minuten. Hm. Genau, also alles schon mal so ein bisschen dabei gewesen jetzt auf der Strecke.
Krass, und auch alles an Etappen. Waren. Puh, ja. Okay.
Und wir haben einen kleinen Autofahrprofi, der mit uns hier am Tisch sitzt, schon.
Ja gut, dann lass uns doch mal
genug Monolog
von den Fakten zur eigentlichen Reflexion kommen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem, was aus unserer Sicht retrospektiv sehr, mit dem wir zufrieden sind, an.
Immer.
Genau.
Immer das Positive.
Was würden wir so wieder so machen, wenn wir die Zeit zurückdrehen würden? Was würden wir genauso beibehalten wollen?
Ja.
Okay.
Möchtest wer fängt du mal starten, so, ich weil mal ich starten. Gerade so einen ausführlichen Monolog hatte? Mhm.
Ja, also ich habe tatsächlich auch so ein bisschen für mich meine Punkte auch geclustert in, ja, einmal die Anreise, den Start in die Elternzeit, dann die Zeit im Airbnb, dann die Zeit campen danach und dann noch so ein bisschen generelle Punkte, die so generell, die für alles gelten, die ich so wiederholen würde. Mhm. Passt das für dich? Kannst du da auch
so ungefähr, ja,
so ein als, bisschen folgen?
Als kleines Heads-up, wir haben uns beiden natürlich ein bisschen vorbereitet, damit jeder wir die 14 Tage nicht jetzt so live Revue passieren lassen müssen und uns die wichtigen Sachen nicht einfallen. Aber ja, so ich, also du kannst ja einfach deine Struktur vortragen und ich ergänze deine Punkte, weil ich glaube, wir werden uns eh doppeln.
Ja, okay, gut. Dann, ja, was ich auf jeden Fall gern, also so empfehlen kann und so beibehalten kann, wäre ein Tag Langeweile, in Anführungszeichen, vor der Abreise.
Guter Punkt.
Also, wir haben vielleicht noch als Info vorab, Janiks Elternzeit hat eine Woche vor unserem Start der Reise angefangen und die haben wir genutzt, um auch zu packen und anzukommen und den einen Tag, genau, und wollten quasi erst losfahren, wenn wir alles gepackt haben. Und das war irgendwie total gut, dass wir dann diesen einen Tag hatten, wo wir einfach Camper war gepackt und wir konnten losfahren, wann wir wollen.
Ich stimme zu.
Okay.
Kann ich einfach jedes Mal so...
ja, ja.
Agree.
Okay. Was mir auch sehr gut gefallen hat, war die Verpflegung, die wir die ersten zwei Tage mitgenommen hatten. Also, dass wir wirklich auch viele Snacks und geschmierte Brote hatten, sodass wir wirklich...
Geschmierte Brote.
Ja, wir hatten jetzt erstmal nicht, mussten uns nicht um die Essensbeschaffung Sorgen machen. So für die ersten zwei Tage. Das fand ich schon gut.
Ja.
Ja?
Ja.
Und was mir noch aufgefallen ist, was wir eigentlich ganz gut gelöst hatten, war, dass wir die Fahrstrecke am zweiten Tag dann auch angepasst hatten nach unserer Erfahrung. Weil wir wollten eigentlich erst mit nur einem Zwischenstopp ans Mittelmeer kommen und haben dann aber nach dem ersten Fahrtag gemerkt, dass eigentlich maximal 300 Kilometer ganz gut für uns ist. Und dann haben wir da tatsächlich auch nochmal spontan den zweiten Stopp dann ja, einfach gemacht.
Ja.
Und das fand ich gut. Also, dass wir das auch angepasst haben und nicht an unserem Plan festgehalten haben.
Gut, da kann ich jetzt mittlerweile mit meinem ersten Punkt ergänzen. Die ersten zwei Punkte waren schon sehr, sehr gut. Die hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Mhm. Auch chronologisch. Bei mir war der erste Punkt jetzt tatsächlich, richtet eure Autofahrt nach eurem Baby. Also, oder Kind. Kind ist Trumpf. Auch mit den Zwischenübernachtungen ist halt in den Campervan Weltklasse, dass wir unterwegs schlafen können. Wir können technisch gesehen einen Mittagsschlaf machen, indem wir von der Autobahn runterfahren und Conny sich mit ihm oben ins Dach legt. Wir können wickeln, stillen, alles Mögliche. Und das war wirklich Trumpf, dass wir immer so ein bisschen auf seine Bedürfnisse gehört haben und dann am zweiten Tag natürlich eine ganze Etappe angepasst haben und gesagt haben, spontan, nee, wir schieben noch eine Übernachtung mit rein, wo liegt denn bitte ein Stellplatz? Ganz dickes Lob. Ich glaube, das geht auch, wenn man keinen Campervan hat. Man kann auch da stillen, wickeln, Pausen machen oder sich dann halt ein Hotel oder ein Airbnb nehmen von dieser einen Nacht. Ne? Hindert jetzt keinen daran, nur wenn man jetzt eine Nacht später mehr ankommt und der kleine Mika war viel entspannter.
Den Punkt hatte ich auch bei generell noch mit aufgeschrieben, dass wir, ich habe das mal so Mika-First-Mindset genannt, also dass wir wirklich Kind zuerst und wir richten uns an dem Tag nach seinen Bedürfnissen und ich finde, das ist uns echt bisher ganz gut gelungen. Kann man uns auch selber auf die Schulter klopfen. Okay. Ah, so viel Eigenlob. Na, okay. Ja, sollen wir direkt weitermachen mit den Sachen, die wir beibehalten wollen? Oder wollen wir jetzt zur Anreise und Start der Elternzeit noch ins, ich sag mal, was wir verändern würden, hüpfen?
Ich würde chronologisch bei
was würden
Wiederholen
wir
bleiben.
Bei Wiederholen bleiben.
Und dann
okay,
den Verändern.
Okay, gut. Ja, okay, gut. Dann bleiben wir doch bei dem. Ja.
Ich habe aber noch was zur Anreise.
Oh ja, ergänz noch.
Wiederholen, weiß nicht, ob sie wiederholen würde, aber ein Lob vielleicht in dem Fall an Raststätten in Frankreich. Mhm. Ich glaube, es liegt auch daran, dass man Maut bezahlt, aber grundsätzlich sind Raststätten, öffentliche Toiletten an den Autobahnen von Frankreich sehr gut. Und ich finde auch, und das ist keine Werbung, aber wir waren 2-3 Mal bei Total-Tankstellen, die haben super Wickelräume. Ich kenne jetzt die Wickelräume in deutschen Tankstellen nicht. Aber die waren super sauber, man hatte da Ruhe, manchmal musste man sogar einen Schlüssel holen und hatte da auch so Papierunterlagen zur freien Verfügung und ein Waschbecken und alles da. Und fand ich echt immer ganz angenehm, einfach an den Total-Tankstellen rauszufahren, zu stillen, den Kleinen zu wickeln dort. Ich konnte mir echt guten Kaffee dort holen. Kleiner Shoutout an französische Raststätten.
Ja.
Habe ich eigentlich immer als ganz gut empfunden. Aber wie gesagt, Frankreich zahlt man auch Maut. Da finanzieren sich natürlich die Raststätten auch leichter. Ne?
Ja, kann ich nur zustimmen.
Gut.
Okay, hast du noch was zur Anreise oder Start in die Elternzeit?
Nein, ich komme jetzt bin jetzt schon beim Airbnb.
Ja, dann leg du doch mal mit deinen Punkten bei Airbnb los.
Genau, zum einen habe ich Auszeit ankommen und so ein bisschen Auszeit gönnen als Wiederholenpunkt. Ich glaube, du hast es auch schon angesprochen, wir haben es jetzt schon öfter gesagt, wir hatten so ein bisschen eine stressige Phase und dann erstmal auch zu sagen, wir gehen jetzt nicht gleich in Full-Camper-Modus, sondern gönnen uns in Anführungszeichen auch mal eine Airbnb, obwohl die auch noch im Budget lag. Wir haben ja so ein ungefähres Budget, kann man glaube ich auch sagen.
Ja,
wir planen so mit grob 50 Euro pro Nacht über die ganze Zeit hinweg, wie lange wir dann auch immer unterwegs sein werden. Das heißt, die Airbnb lag im Budget, weil es auch Nebensaison ist. Ne? Deswegen kriegt man da auch noch ganz günstige Sachen. Trotzdem war es ein bisschen Gönnung, sage ich jetzt mal, dass wir dann halt 7 Nächte in der Wohnung waren, obwohl wir den Campervan vor der Tür hatten. War aber super wichtig, glaube ich, einfach anzukommen. Fast schon so ein bisschen Urlaub zu machen, weil ich finde, die Elternzeit ist an sich kein Urlaub, sondern wir haben jetzt erstmal die Woche Urlaub gehabt, bevor wir dann in die Elternzeit starten und ein bisschen sortieren. Akklimatisieren, der Kleine kommt an, wir müssen uns auch ein bisschen abstimmen, weil wir natürlich so nie die Zeit verbracht haben, dass wir beide mit dem Kleinen interagieren und uns Aufgaben teilen und alles und es war viel Kommunikation, deswegen war die Auszeit oder das Ankommen super wichtig und auch wenn man nur 2 Monate oder nur 1 Monat oder noch weniger Elternzeit macht, ist es glaube ich wichtig, oder Elternzeitreise, ist es glaube ich wichtig, am Anfang mal ein paar Tage zu planen und sagt, hey, lass uns erstmal reinkommen, wie wir mit dieser Situation umgehen.
Total.
Das dazu.
Ich habe das auch softer Einstieg ins Neue genannt.
Absolut, ja.
Weil du da eine neue Umgebung, du hast eh schon viel neu, wie Janik, wie du auch sagst, ne? Nicht nur, dass du deine gemütliche Daheim-Komfortzone, wo sich so langsam alles eingegroovt hat, verlässt, sondern du verlässt auch in dem Fall den gewöhnlichen Alltag.
Absolut. Und schon allein im Supermarkt ist halt dann eine neue Herausforderung gefühlt. Ne?
Genau.
Weil andere Produkte, andere Sprache, anderes Umfeld, anderes Wetter.
Voll. Also es war einfach eh schon brutal viel neu. Und der Punkt, den fand ich auch echt gut, dass du gesagt hast, dass wir zu dritt auch erstmal funktionieren lernt. Weil ich meine, wir waren so im Alltag jetzt auch zu dritt natürlich, ne? Aber trotzdem hast du noch Vollzeit gearbeitet und die Verantwortlichkeiten waren dann irgendwie doch anders geklärt,
ja,
wie sie sich dann auch, wie sie halt jetzt in der Elternzeit auch leben wollen. Und
ja,
deshalb musste sich das auch erstmal so ein bisschen einruckeln. Ja.
Ja, aber ich,
und das, finde ich, ist in der ersten Woche
ja,
auch, uns auch echt gut geglückt.
Ja, ich glaube, die Aufgabenteilung ist ja noch eine ähnliche, wenn wir ehrlich sind. Ne? Also Conny kümmert sich ein bisschen mehr um Mika, weil sie die Mutter ist, weil sie stillt. Ne? So ein bisschen Baby. Und ich bin halt auch derjenige in unserer Beziehung, der eher derjenige ist, der kocht. Deswegen gehe ich halt kochen, einkaufen, mache so ein bisschen Haushalt, also auch im Camper. Ich baue das Zelt auf und ab. Wir haben schon so ein bisschen immer noch eine ähnliche Rollenverteilung. Aber andererseits bin ich halt auch immer dabei und sehe auch erstmal, wie Conny mit gewissen Situationen umgeht. Und vielleicht habe ich dann dazu auch was zu sagen. Und es führt natürlich dann auch zu, ich will jetzt nicht sagen Konflikten, aber erstmal zu einem Verständnis, dass ich auch erstmal verstehen muss, wie sieht denn der Alltag von den beiden aus, wenn ich normalerweise im Büro war. Und wir müssen es da so ein bisschen finden. Das dazu.
Ja, also auf jeden Fall. Erstmal Urlaub in der Elternzeit war echt eine gute Idee.
Ja.
Vielleicht kann ich den nächsten Punkt.
Gerne.
Der auch so ein bisschen da mit reinspielt. Ich fand es echt gut, dass wir ein Airbnb hatten, auch mit zwei Schlafmöglichkeiten oder für uns passende Schlafmöglichkeiten und dem Meerblick. Weil dadurch, dass es so ein bisschen der softe Einstieg war ins Reisen, haben wir doch auch noch recht viel Zeit also auch in der Wohnung verbracht und auch noch an bestehenden Ritualen festgehalten. Oder die waren auch wichtig. Die haben mir auch viel Sicherheit gegeben. Und wir haben da mal die zwei Schlafmöglichkeiten einfach auch die wir daheim auch hatten. Und deshalb fand ich das auch so gut, dass wir darauf geachtet haben. Ja, und das bringt mich tatsächlich auch zu meinem dritten Punkt, oder ich weiß nicht, eigentlich ist es so der gleiche, dass wir einfach auch Equipment mitgenommen haben für die Rituale, die wir daheim kannten, besonders für die Einschlafrituale. Also wir haben einen Ball dabei gehabt, weil das ist was, mit dem ich ganz gut Mika zum Schlafen bringen.
Also ein Petsi-Ball.
Genau, Petsi-Ball. Ja, stimmt. Petsi-Ball, Mini-Petsi-Ball zum Draufsitzen, Tragetuch, der Kinderwagen. Also dadurch, dass wir die Sachen doch mit dabei haben, gibt es mir Sicherheit, dass wir ihn auch zum Schlafen bringen können.
Schnell. Absolut. Da kann ich gleich direkt einhaken. Ich habe auch für die erste Woche dann tatsächlich Schlafstätten und Schlaforte wechseln. Das haben wir von vornherein schon ein bisschen versucht, obwohl der Kleine echt viel im Tragetuch schläft bei uns. Aber trotzdem haben wir immer wieder versucht zu challengen, haben es jetzt auch weiter so gemacht. Er schläft in der Trage, er schläft im Tragetuch, er schläft im Kinderwagen, er schläft im Bett, er schläft drin, draußen, wenn es hell ist, wenn es dunkel ist, mit White Noise, ohne White Noise, mit Hafengeräusche, Meergeräusche, Windgeräusche. Also das ist wirklich auch ein krasses Learning. Also grundsätzlich schläft er überall, aber auch deswegen, weil wir...
Im Kindersitz war er noch nicht so gewohnt zum Schlafen.
Guter Punkt. Den Kindersitz habe ich vergessen, aber ich weiß warum.
Aber das kommt dann bei den nicht so gut, nicht, Punkten, die nicht so gut gelaufen sind vielleicht.
Ja. Aber auch da, wenn es mal nicht so funktioniert, wir haben auch zwei, drei Situationen gehabt, wo dann der Kinderwagen oder die Trage am Anfang nicht funktioniert, einfach dranbleiben auch war wichtig. Oder mal wieder probieren, wenn es am Anfang nicht so geklappt hat, nochmal probieren.
Ja.
Damit man halt einfach auch mehr Sicherheit hat und auch mal an sich denken kann und auch mal sagen, wir möchten jetzt aber heute, weil es schönes Wetter hat, die Wanderung machen. Und dann muss der Kleine halt mal in die Trage, weil das halt rückenfreundlicher ist und da geht halt kein Kinderwagen. Und dann hat man halt viel mehr Spielraum in der Zukunft, wenn man da dann schon rechtzeitig sagt, eigentlich ist vieles möglich, wenn man nur dranbleibt. So, also diese, ja, das war auch was, was ich aus der ersten Woche schon mitgenommen habe.
Okay, hast du noch irgendwas zu ergänzen zu der Airbnb-Urlaubszeit? Was du so beibehalten würdest, was du wiederholen würdest?
Ich finde grundsätzlich, dass es eine sehr gute, wenn nicht die perfekte Umgebung war, aber ich glaube, da kann ich nachher nochmal was, also das ist bei mir eigentlich der Punkt, der in generell dann steht.
Ja,
dann
wie du willst.
Gehe ich da nochmal näher drauf ein, weil dann macht es mehr Sinn, wenn wir über die anderen Orte gesprochen haben ein bisschen.
Okay.
Deswegen ab zum Camping.
Camping, ja, also ich habe drei Punkte, die ich da nennen möchte, die ich echt so wiederholen oder empfehlen würde. Ich habe aufgeschrieben, Topper ist top. Daumen hoch.
Ah, der wir Topper.
Der Topper. Wir haben, wir haben ein Aufstelldach und zu zweit haben wir eigentlich immer oben auf der Matratze im Aufstelldach geschlafen. Und jetzt mit Mika haben wir gesagt, wir wollen die untere Schlafmöglichkeit auch nutzen. Jannik schläft oben und wir zwei schlafen unten. Und ja, und haben dafür dann auch uns entschieden, einen Topper einfach mitzunehmen und auf das untere Bett zu legen. Und ich finde, das ist echt was, weil wir leben da drauf. Also mir ist auch gefallen, im Camping, auf dieser unteren Liegefläche,
passiert alles.
Da passiert alles irgendwie. Und das bauen wir auch, ehrlich gesagt, nichts
Essen, wickeln.
Also zu zweit haben kochen. Wir da mehr umgebaut. Aber ihn möchte ich jetzt ungern auf den kleinen Boden legen mit den Schienen im Campervan so. Und deshalb...
Noch nicht.
Ja.
Ne, wenn er mal krabbelt oder robuster ist, genau. Vielleicht schon.
Ja, vielleicht. Aber jetzt in seinem Alter nicht.
Ja.
Und deshalb ist diese Liegewiese sozusagen Spielwiese und alles in einem. Und der Topper ist top.
Wer die Episode 0 nicht gehört hat, der kleine Mika ist aktuell fast 5 Monate alt.
Jetzt, aber ja, 4,5 war er zu dem Campingzeitpunkt.
Genau.
Ja, okay.
Nur so als Side-Note. Mhm.
Gut.
Ja, da kann ich vielleicht anschließen, ja, mit dem Camping-Topper. Ich habe, was passt thematisch da am besten dazu? Ich habe für mich auch viel relevanter. Mhm. Macht euch Gedanken über Temperaturen. Mhm. Ich dachte, das wäre ein viel größeres Thema, aber ich glaube, wir waren so gut vorbereitet, dass das gar kein Thema für uns war, großartig, weil wir Strategien hatten.
Für kalte Temperaturen.
Naja, wir haben auch eine Strategie für warme, wir haben jetzt keine Klimaanlage, aber wir wussten ja auch, dass wir zum Beispiel jetzt schon losfahren. Wir fahren bewusst nicht im Sommer nach Süditalien,
ja,
weil wir wissen, dass wir im Sommer eigentlich schon Richtung Norden fahren wollen, um dann vielleicht eher Deutschland und so weiter bereisen. Mhm. Das kommt vielleicht in ganz, ganz vielen anderen Folgen noch. Aber unsere Strategie gegen Hitze ist, wir fahren im Frühjahr in den Süden. Unsere Strategie gegen Kälte ist eine mehrteilige. Wir haben natürlich Decken und Kleidung und Mützen und Schals und Winterjacken noch dabei, weil wir dann auch gesagt haben, wir nehmen trotzdem noch die Kleidung mit, obwohl wir halt schnell in den Süden wollen. Wir haben eine Standheizung, die läuft mit Diesel im Campervan. Die ist auch unkaputtbar und unausfallbar. Ich klopfe auf Holz.
Die
läuft mit Diesel, die läuft fast immer, die braucht kaum Diesel. Das heißt, der Tank kann auch nicht leer sein, weil die gespeist wird logischerweise vom Kraftstofftank des Autos. Strom haben wir eigentlich auch immer, zumindest so viel, um sie zu betreiben. Mhm. An den Campingplätzen haben wir meistens sogar noch Strom von der Steckdose, also Landstrom nennt sich das. Aber wir haben auch eine Batterie, eine interne, die übers Fahren geladen wird. Das heißt, auch da stehen wir autark mindestens 3 Tage. Das heißt, die Dieselheizung ist immer unser Safe Backup und die kann man einstellen auf eine gewisse Temperatur, also 17 Grad. Und dann heizt sie die ganze Nacht durch ungefähr auf 17 Grad, also mehr so zwischen 17 und 20. Mhm. Und wir haben noch einen kleinen Heizlüfter dabei, den wir dann auch nutzen können für Airbnbs zum Beispiel oder für andere Orte, wo wir dann raus müssen aus dem Camper oder natürlich halt auch am Campingplatz, wenn wir eh Strom haben von der Steckdose, kann man auch mal mit einem Heizlüfter heizen.
Mhm. Gerade in Wickelsituationen.
Genau, gerade wenn wir ein bisschen Wärme brauchen, wenn der Kleine gewickelt wird.
Kurzfristig mal ein bisschen Wärme, ja.
Mhm. Und der letzte Teil, so ein bisschen von der Strategie, um das natürlich auch ein bisschen messbarer zu machen, haben wir uns ein kleines digitales Thermometer geholt, das man magnetisch in den Camper reinpacken kann. Mhm. Das hat auch zusätzlich eine Sonde. Das heißt, man kann da ein Kabel anschließen mit einer Sonde, wo man auch Wassertemperaturen messen kann, was perfekt ist, wenn wir den Kleinen baden wollen, weil man halt nicht immer so drauf vertrauen kann. Natürlich haben wir mittlerweile ein Gefühl und sagen, das ist die richtige Temperatur vom Wasser. Nochmal kurz die Sonde reinhängen, ist aber dann
gibt
auch irgendwie
schon,
mehr Sicherheit. Und Conny und ich haben ein ganz anderes Kälteempfinden. Also Conny ist sehr schnell heiß und muss dann lüften und ich bin sehr verfroren. Was man auch gemerkt hat, weil ich oben im Zelt übernachten durfte und teilweise schon sehr, sehr, sehr kalte Temperaturen hatte. Dann aber mit Schlafsack und Jogginghose und Socken überleben konnte. Also alles gut. Und man schläft ja bei kälteren Temperaturen angeblich besser als bei warmen. Mhm. Genau, deswegen von mir ein bisschen das Wärme-Kälte-Thema. Ein absolutes Go haben wir gut vorbereitet. Ich hatte Angst davor. Wir waren aber so gut vorbereitet, dass es kein Problem war.
Jawohl. Ja, würde ich auch so unterschreiben.
Und Mika unterstreicht es auch.
Ja, doch.
Ja.
Gell? Dir war auf jeden Fall nie kalt. So viel können wir sagen.
Genau.
Darauf habe ich geachtet. Genau. Okay, dann zum Campen noch. Was uns auch eigentlich ganz gut gelungen ist, wir haben auf die Campingplatzumgebung versucht zu achten von vornherein. In dem Sinne, dass wir einmal den Sightseeing-Spot in der Laufnähe hatten, also dieses kleine französische Venedig. Da konnten wir gemütlich hinlaufen. Das war dann kein großer Akt, ne, an Planung und vom Timing. Wir konnten das Auto auch einfach stehen lassen. Und auch Kinderwagentauglichkeit, also dass wir so ein bisschen auch Kinderwagen tatsächlich als Einschlafalternative nutzen konnten in der Umgebung. Und ich fand, die zwei Campingplätze, die wir jetzt getestet haben, haben die Kriterien auch erfüllt.
Absolut, also das hatte ich ja vorhin schon mal angeteasert. Achtet auf die Umgebung von eurem Stellplatz oder von dem Ort, wo euer Airbnb ist. Mhm. Also wir haben tatsächlich jeden Campingplatz dann auch ein bisschen mit Google Maps, Satellitenansicht geprüft. Wenn der jetzt halt, früher wären wir jetzt an den Campingplatz gefahren, der eine kleine einsame Bucht hat mit Felsküste und kleinem Strand. Bringt uns halt nicht so viel, wenn man an dem nicht lang spazieren kann. Ja. Sei es jetzt mit Tragetuch oder nicht, ist ja im Endeffekt egal. Wenn es nur eine kleine Bucht ist, dann läuft man die Bucht auf und ab, was echt ein bisschen langweilig ist, dann selbst mit Trage oder Tragetuch. Aber wir schauen schon immer, dass man irgendwo mit dem Kinderwagen rumfahren kann und sei es nur auf dem Campingplatz, um sich andere Campingmobile anzuschauen und netten älteren Herrschaften zuzunicken. Mhm. Genau. Und gleichzeitig, wie gesagt, wir gucken immer so ein bisschen nach Strand, aber auch Hafen, dass man Boote gucken kann oder Stadt oder Sightseeing vielleicht in Laufnähe, weil wir halt noch keine so riesigen Ausflüge mit dem Kleinen machen können und wollen oder uns dann nochmal ins Auto setzen, um irgendwo hinzufahren. Deswegen eigentlich Sightseeing in Laufnähe ist dann halt auch immer noch ein Plus. Mhm. Das haben wir bei Stopp 1 geschafft, als wir in unserem Airbnb waren, in Stopp 2 auch. Kann man vielleicht auch nochmal drauf eingehen. Das war
das kleine Venedig.
Port Cremo.
Genau.
Wunderschöner Ausflug. Und an Stopp 3 waren wir in einer wunderschönen Wandergegend. Das Wetter hat es dann aber nicht hergegeben, aber wir konnten am Campingplatz ein paar Aussichten genießen. Mhm. Genau, guckt euch vorher Satellitenbilder von den Campingplätzen an oder erkundigt euch, wo ihr stehen werdet und was der Untergrund ist sozusagen in der Umgebung.
Ja, da spricht natürlich unser Rechercheurmeister, Recherchiermeister. Hast du einen echt guten Job bisher gemacht. Ja.
Danke.
So, letzter Punkt fürs Campen, den ich hier drauf stehen habe, ist die ASC-Rabattkarte, dass die sich bisher schon gelohnt hat.
Ja.
Die haben jetzt zwar nur für einen Aufenthalt bisher gehabt von den zwei Campingplätzen, für den anderen hat es nicht gezählt.
AXI,
genau.
ACSI.
Achso, ACSI, ja. Nicht ASCI, ja, okay. AXI, genau.
AXI.
Ja,
dazu vielleicht in der Esterell-Folge nochmal ein bisschen mehr, da haben wir kurz drüber gesprochen.
Genau,
war aber ein Wahnsinnsrabatt, also toll. Genau, ich habe noch, dass wir auch mal ein bisschen loslassen. Das war dieser Ausflug nach Port Cremo, dass wir auch ein bisschen sagen, so hey, jetzt nehmen wir den Kleinen einfach mal in die Trage und laufen dahin, weil wir was sehen wollen. Und dann muss er sich ein bisschen nach uns richten. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir machen eine Baby-First-Strategie, aber dabei halt nicht vergessen, dass wir halt natürlich auch gerne mal was sehen würden. Oder ne, dass wir auch mal uns nicht zu kurz kommen lassen. Und was ein bisschen mit einhergeht, ist, was ich auf jeden Fall wiederholen will, ist die viele frische Luft. Wir waren so oft draußen, auch im Airbnb schon, waren wir so oft draußen, wenn ich es vergleiche mit der ersten Zeit in Karlsruhe, wo wir dann den Kleinen hatten. Wie oft wir gehen mindestens einmal vormittags auf den Spaziergang und einmal nachmittags, sei es mit Kinderwagen oder irgendwas anderem. Mhm. Und ich meine, die Schritte belegen das. Ich glaube, ich habe es ganz stolz dem Kollegen geschickt. Shoutout hier an David, falls du das hörst. Ich habe die erste Woche oder die ersten zwei Wochen fast, also im Schnitt über 10.000 Schritte am Tag, was davor in meinem Bürojob undenkbar war und immer eine Challenge. Und man muss jeden Tag gefühlt joggen gehen, um es zu erreichen. Und hier war das so unbemerkt, als ich dann mal in meine Health-App reingeguckt habe. Oder ich habe eine Notification vom iPhone bekommen, die gesagt hat, ah, du läufst mehr als im letzten Jahr. Und dann waren das 10.000 Schritte im Schnitt. Manchmal mit 15.000, 20.000 am Tag. Das will ich auf jeden Fall beibehalten. Ich meine, das ist ne, eine der Hauptpunkte, warum wir campen, weil wir so viel Zeit draußen verbringen müssen, beinahe schon. Perfekt.
Okidok.
Wir haben erst 45 Minuten.
Ich wollte gerade sagen, wir haben...
Das heißt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um mal zu den Punkten zu kommen, aber was wir denn verändern würden.
Ja, okay, gut.
Bei mir sind die relativ schlank.
Ja, okay. dann kommen wir doch da mal dazu. Verändern. Gut, bei der Anreise. Also da habe ich jetzt auch die gleiche Struktur. Also Anreise, statt in die Elternzeit, dann die Airbnb-Zeit und dann die Campingzeit. Noch so ein paar generelle Sachen.
Let's go.
Okay, allerhopp. Das Timing mit dem Autofahren da mussten wir uns erst einruckeln, fand ich. Also das war eine Lernkurve und haben wir auch angepasst und viel verändert, bin ich so der Meinung. Weil am Anfang, wie gesagt, wir sind mit Mika vor der Elternzeitreise höchstens eine Stunde Autofahrt am Stück gefahren. Und jetzt hatten wir ja eben mal eine größere Etappe vor. Und am Anfang hat er sich schon noch an den Kindersitz auch gewöhnen müssen und hat es dann schon auch ein bisschen lautstarker vorm Einschlafen kundgetan. Aber was gut funktioniert hat, und das würde ich auch verändern, also ich würde, so wie wir es auch gemacht haben, fürs Schläfchen, dann auch einfach rausfahren, wenn es nicht mehr geht, so. Und ihn dann einfach ins Tragetuch nehmen, das immer als Option nehmen. Direkt nach dem Stillen hat für uns beim Tagsüberfahren sozusagen ganz gut geklappt, dass er dann auch recht friedlich eingeschlafen ist. Erinnerst du dich?
Ja.
Das eine Mal, wo er dann wirklich einfach so weggedämmert ist, ohne Mucks, das war dann sehr angenehm.
Ja. Ja, ergänze ich nur, ich habe geschrieben, nicht über den Mittagsschlaf fahren. Der Mittagsschlaf ist für ihn immer noch der wichtigste Schlaf des Tages. Den schafft er nicht so lange im Auto. Den würde ich eigentlich, wenn es geht, immer vermeiden, den im Auto zu verbringen. Wenn nicht, wenn man das tun muss oder wenn wir das tun müssen, würde ich in Zukunft immer rausfahren, irgendwo mich ins Grüne stellen, oben kurz das Dach hochmachen und einen Mittagsschlaf machen, weil wenn er einen Mittagsschlaf hat, der dann nur 30 Minuten ging, dann ist der Tag
irgendwie ist er dann knatschig
gelaufen und der Schlaf ist zu wichtig. Genau. Ist das, wenn er spielt?
Jawohl. Und magst du dazu noch was ergänzen,
Mika? Er hat gehört, Mika, dass wir über den mangelnden Mittagsschlaf sprechen. Das hat ihn aufgeregt.
Ah je.
Gut.
Heute hatten wir einen guten, deshalb können wir mal eine Dreiviertelstunde am Stück quatschen. Okay, dann... ansonsten würde ich noch ein richtiges Learning, keine 2 Tage mehr Stellplatz ohne Klo. Ohne Toilette am Stellplatz. Also wie du ja schon gesagt hast, auch im Intro, wir haben ja an diesen Stellplätzen, die wir ja auch schon kannten, die haben wir halt angefahren, weil wir dachten, wir kennen die schon und dann ist das eine gute Idee so für die ersten Stops. Und wir haben ja spontan auch umgeplant. Wir hatten ja nur einen geplant und wollten dann spontan eben nochmal die Fahrzeit verkürzen. Und ja, und ich war einfach optimistischer, dass man auch vielleicht ein bisschen mehr unterwegs seine Toilettengänge einfach auch machen kann. Und wir haben halt einfach auch in unserem Camper nicht die volle Ausstattung, was Toilettenmobiliar angeht.
Ne? Ja, wenn du jetzt den Punkt ansprichst, Conny, dann musst du natürlich auch unseren Zuhörern ein bisschen mehr teilen, wie dir lieb ist in dem Fall.
Ich will
also, man kann es ja so umschreiben, wir haben eine Notfalltoilettenoption.
Ja.
Deswegen sind wir semi-autark, würde ich mal sagen. Deswegen fahren wir manchmal auch Stellplätze an, die eben autarke Wohnmobile erfordern.
Für Number One haben wir eine Option.
Wir haben
für Number Two
eine Notfalloption. aber nicht für alle Toilettengänge eben. Und wenn man dann halt unterwegs das nicht machen will, kann zeitlich oder die Raststätten es nicht hergeben oder wie auch immer, kommt man da halt ein bisschen in Druck.
Ja, und ich empfand es halt auch einfach anders jetzt mit Baby als davor. Weil mit Baby sind so Stopps dann auch irgendwie, zumindest als Mama, du bist beschäftigt.
Genau, deswegen sage ich ja Zeit. Genau. Also man ist ja durchgetaktet, man muss dann
mit stillen und wickeln und dann gucken, dass wir wieder weiterfahren. Und
dann zügig weiterfahren, genau. Oder dass der Kleine dann noch ein bisschen strampelt und dann zügig weiterfahren, genau. Weil er gestillt wurde und dann eigentlich gut einschläft.
Ja.
Ja.
Jo,
gut.
Da vergisst man sich schneller.
Den Punkt hatte ich übrigens auch,
gut.
Das mal vollständig zu machen.
Okay. Würdest du denn noch was gerne verändern, was die Anreise und den Start so in die Elternzeit angeht?
Ja, ich weiß nicht, ob das schon in den Start mit reinfließt. Ich habe ganz generell für die 14 Tage, aber es hat schon da angefangen, dass wir ein bisschen mehr Ruhe bewahren, wenn der Kleine mal schreit. Mhm. Weil Schreien an sich erstmal nichts Schlimmes ist, aber man neigt in der Öffentlichkeit dann dazu, natürlich dann ein bisschen in Panik zu verfallen, weil man vielleicht auch schief angeschaut wird oder so. Also ich habe mehr Respekt davor, wenn der Kleine in der Öffentlichkeit schreit, wie wenn er bei uns zu Hause schreit, in unseren vier Wänden. Da habe ich mehr, die Möglichkeit, ruhig zu bleiben und ihn dann zu beruhigen. Wenn es draußen ist, verfällt man eher so in so eine, ich will jetzt nicht sagen Panik, aber weiß ich auch nicht, vielleicht ist mir dann doch wichtiger, was andere Menschen von mir denken oder so. Aber wir befinden uns halt sehr oft in der Öffentlichkeit, wenn wir reisen.
Ja, mit dem Campervan.
Weil du halt im Campervan unterwegs bist, du bist auf einer Reise, du bist auf einem Stellplatz, du bist in der Raststätte, du bist auf einem Campingplatz.
Ja, viel mehr.
Man hat kaum Privatsphäre, wo man sagt, ich mache die Tür zu und mein Nachbar hört nicht, dass der Kleine heute schon wieder zweimal geschrien hat, was ja grundsätzlich nicht schlimm wäre, aber ne, dass man da halt ein bisschen mehr, oder vielleicht ist ein Learning für mich, dass man nicht so sehr in diesen Notfallmodus sofort kommt und dann auch trotzdem schafft, einen kühlen Kopf zu bewahren und kühl und konstruktiv und sachlich miteinander zu kommunizieren.
Ja, guter Punkt. Ja, super.
Gut. Jetzt bin ich schon bei unserem Airbnb.
Okay. Fürs Airbnb habe ich eigentlich 3 Punkte. Die gehen recht schnell, glaube ich. Das sind eher so ein bisschen Proforma-Punkte. Einmal.
Moment, wir machen keine Proforma.
Ja, also, okay.
Es gibt keine Fake-Punkte.
Aber was ich verändern würde oder worauf ich beim Buchen drauf geachtet habe, Airbnb war im dritten
Waschmaschine.
Stock.
Waschmaschine.
Achso. Die Waschmaschine auch. Ja. Okay, die Waschmaschine ist schon vorgegriffen.
Die hab ich nicht.
Ich habe sie aufgeschrieben.
Aber ich habe jetzt gedacht, du willst
darüber hinaus. Ja, okay. Ja, eine Waschmaschine hat uns auch gefehlt. Ja,
Waschmaschine fand ich nämlich nicht so gut. Dritter Stock schon.
Ja, dritter Stock. Gut, es hat für alles immer Vor- und Nachteile, ne, was wir hier nennen. Ne, und du kannst jeden veränderbaren Punkt auch ins Positive kehren. Aber wir wollen ja auch ehrlich und ein bisschen kritischer mit uns reflektieren. Und deshalb, also so dritter Stock. Mhm. Ich fand es jetzt für den Anfang doch dann ein bisschen anstrengender, weil wir gerade am Anfang war Zeit irgendwie dann schon auch ein Thema, ne, dass wir uns halt so eingrooven, war sowieso schon viel neu. Und wenn du dann beim Ausladen oder wenn man dann gefühlt, das haben wir auch noch im Camper und dann wegen irgendwie dem Spucktuch nochmal runterlaufen und immer in den dritten Stock und ohne Fahrstuhl und auch die ganzen Sachen hoch und wir konnten auch den Kinderwagen jetzt nicht oben lagern. Und also so ein bisschen war es einfach, würde ich vielleicht beim nächsten ersten Airbnb drauf achten, vielleicht groovt man sich da ja auch ein, je mehr man dann auch mal in so Ferienwohnungen ist und je erfahrener dann auch oder je schneller das auch funktioniert, dass man die Sachen so aus dem Camper zusammensucht. Aber wir haben halt schon alle Sachen irgendwie im Camper verstaut und haben jetzt keinen Koffer dabei, den man mal schnell packt und dann halt hochträgt. Das heißt, wir müssen dann schon auch die einzelnen Sachen im Camper irgendwie wieder in Taschen packen und dann wieder hoch und so weiter, ne? Und das fand ich einfach in dem Airbnb, wo wir jetzt waren, habe ich halt nicht drauf geachtet.
Ich hatte das bei positiv, ja, weil ich habe ja gesagt,
das hat viele Schritte gemacht. 10.000
Schritte am Tag.
Ja,
fit waren wir. Fit
waren wir.
Mehr als 9 Stockwerke am Tag, glaube ich. Es gibt ja auch so eine Stockwerke-Zählweise bei Apple Health.
Ja. Die Waschmaschine hatte ich noch. Und als letzter Punkt hatte ich noch aufgeschrieben, was ich verändern würde, wäre unsere Geduld mit den Türschlössern. Zwinker Smiley.
Auf was spielst du an?
Das Türschlossgate. Also vielleicht kleine Anekdote. Wir nutzen gerne Mikas Wachzeit für Unternehmungen, weil da ist er gut gelaunt. Und da hat man halt so ein gewisses Zeitfenster und wir wollten gemeinsam einkaufen gehen und wollen aus der Türe raus und hat alles super funktioniert mit nach dem Mittagsschlaf und so weiter und stehen dann vor dieser Haustür und sie funktioniert nicht, also wir können sie nicht abschließen, dachten wir.
Hat sich auch geklärt. Schön, dass wir uns immer so, wir sind ja viel bereist sozusagen und kennen viele verschiedene Kulturen und Länder und vieles gesehen. Wir wussten nicht, dass in Frankreich manche Türschlösser dadurch abgeschlossen werden, dass man die Klinke nach oben drücken muss, um abschließen zu können. Hat dann ein bisschen gedauert, das herauszufinden und wir brauchten die Hilfe von unserem Airbnb-Host, die sich aber freundlicherweise relativ schnell gemeldet hat. Spannend finde ich nur, dass Conny ganz schnell ihre drei Punkte sagen wollte, die super schnell gehen und dann anfängt, Anekdoten zu erzählen, die hauptsächlich, die mich nicht gut dastehen lassen wollen.
Nein, wir haben es ja beide nicht geblickt in dem Moment. Ne?
Ja.
Auf jeden Fall sind halt solche Situationen vielleicht auch die einfach mit Kind.
Das passt vielleicht zur Ruhe bewahren.
Ja.
Also, Situation. Ich meine, dann ist man schon auch sehr schnell halt auch genervt, weil der Plan nicht so funktioniert. Weil man jetzt halt nur dieses kleine Zeitfenster hat, um mit dem Kind was Tolles zu machen.
Ja.
Und dann lacht man das halt nicht weg, sondern dann ist man halt eher genervt.
Ja. Aber jetzt bei der Reflexion können wir drüber lachen. Also von dem her.
Genau. Grundsätzlich hat's ja auch noch was vielleicht, für sich. Um die Punkte zu ergänzen. Es ändert sich natürlich auch massiv unser Airbnb-Verhalten. Ne? Also wir schauen jetzt dann nach Waschmaschinen, wir schauen oft nach Parkplätzen auch, ob wir gute, sichere Parkplätze haben, wo das Auto stehen kann. Wir schauen jetzt nach Stockwerken scheinbar oder Aufzügen.
Deshalb machen also, wir ja die Reflexion.
Verändert,
ne?
Ja. Genau, das verändert jetzt, also das verändert stark unser Reiseverhalten, dass wir jetzt mit Baby unterwegs sind oder im Campervan.
Ja.
Muss man halt auch dazu sagen, wir nehmen jetzt nicht mehr das Airbnb, das an der in dem kleinen Stadtzentrum von Monaco liegt, wenn es nicht einen nicht höhenbeschränkten zugänglichen Parkplatz hat, wo unser Auto sicher stehen kann. Genau.
Ja.
Ich habe noch einen Punkt dazu.
Oh ja, sag
glaube ich.
Mhm.
Und zwar ist mein Punkt, und der spielt ein bisschen drauf an, auf dieses Türabschließgate. Ein gutes Learning für mich war, wir müssen nicht alles zusammen machen.
Einfach. Ja. Das habe ich auch aufgeschrieben.
Weil, Beispiel hier in dem Fall einkaufen. Wir waren mit ihm einkaufen im Supermarkt. Das war cool. Er war im Einkaufswagen. Er war ruhig und war alles gut. Aber man hat schon ein bisschen das Gefühl, also ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass wir ein bisschen
gehetzt.
Ja, on the clock sind sozusagen.
Ja. Ja.
Ja.
Also deswegen,
ich hatte schon ein bisschen den Anspruch, hey, Elternzeit ist dafür da, dass wir alle drei Zeit miteinander verbringen.
Ich auch,
aber man muss nicht so viel Zeit wie möglich miteinander verbringen, sondern das sowas wie einkaufen kann dann auch mal ich schnell erledigen, während die zwei einen Mittagsschlaf machen.
Ja.
Außer es ist natürlich eine Experience. Außer wir sagen, wir gehen jetzt auf den Markt. Dann gehen wir da natürlich zu dritt hin. Oder wir sind neu in einem neuen Land oder wir suchen uns ein großes Shoppingcenter oder wir sind auf einem Bauernhof und gehen in den kleinen Hofladen. Das ist was anderes.
Mhm.
So diese Routineaufgaben wie Wäsche waschen und Supermarkt, das muss man vielleicht nicht immer alles.
Ja, das habe ich als genereller Punkt. Einkaufen zu dritt ist ein unnötiger Stress. Ne? Und so die alles zu dritt machen Mentalität, die ist was, da können wir auch mal, wirklich, muss nicht sein. Ja.
Genau.
Ich
kann ich so
unterschreiben.
Punkt der hat auch schon begonnen in der ersten Woche. Ich glaube, generell können wir mit dem Kleinen ein bisschen mutiger sein. Ich habe schon von vielen Podcasts vorher gehört oder von vielen Eltern oder Instagram oder was auch immer. Das ist natürlich, dass man mit den Babys ruhig auch mal was machen kann. Und grundsätzlich. So ein bisschen Stichwort Outdoor-Baby. Ich war am Anfang wirklich so mit einem Sonnenschirm, mit einem Regenschirm rumgelaufen, dass der Kleine keine Sonne abbekommt und ihn vor Wind geschützt. Und natürlich braucht er die Zeit zum Ankommen und ich glaube, es war wichtig. Aber mittlerweile ist es wirklich witzig, wie wir nach einer Woche schon mit ihm draußen rumrennen. Und klar, immer noch, ne, wichtig, Sonneneinstrahlung, Sonnenschutz, Hut, Sonnencreme, alles super wichtige Themen, aber er wird nicht, ne, also es passiert nichts Schlimmes, wenn man mal eine Runde dreht mit ihm.
Ich glaube, das, genau das habe ich auch formuliert. Ich habe es so formuliert mit ich will jetzt unser Baby nicht irgendwie in eine Schublade packen, aber ich habe es einfach mal vom Vampirbaby zum Outdoor-Baby. Sind wir da so vorsichtig?
Hey, nur weil er meine Hautfarbe hat?
Nein, aber der Mika, er kam aus dem Winter in Deutschland und wir haben mit ihm nicht häufig das Haus outdoor verlassen. Ne? Also er hat nicht viel Sonne gesehen.
Er hat einfach, sagen wir mal so, wir haben schon regelmäßig das Haus verlassen, aber er hat halt nicht Sonne gesehen.
Genau,
ja. Weil wir dann im Auto halt keine Sonne gab.
Genau. Ja. Oder wir sind halt auch, genau.
Nee, aber ich muss wirklich sagen, ich weiß noch genau, wie dieser eine Moment war. Sonne, in Karlsruhe ist in der Nähe bei uns ein Park und wir waren im Park und er hat plötzlich Sonne ins Gesicht bekommen und war super verwirrt.
Der war irritiert,
und da war er 3 Monate.
Ja.
Also so direkte Sonneneinstrahlung.
Winterbabys.
Hatte er nicht gekannt, weil er halt im Kinderwagen war oder in der Trage oder es war halt einfach bewölkt.
Ja.
Ne?
Ja.
Typisch.
Und so alt ist er ja auch noch nicht, muss man ja mal sagen.
Ich meine, am Anfang waren wir auch wirklich dann auch kaum mit ihm draußen, was ich auch immer wieder so machen würde.
Ja. Da schweifen wir jetzt aber wirklich ab. Aber ja, ich finde, das ist ein gutes Stichwort. Sind wir zu vorsichtig oder können wir unserem Baby mehr zutrauen?
Da schweifen wir wirklich ab.
Das war so die...
Du hast die Anekdote erzählt mit dem Türschloss. Aber jetzt schweife ich ab.
Genau.
Du hast meinen Sohn Vampir-Baby
genannt. Ja, so. Aber das ist ein Punkt, den finde ich richtig gut. Den können wir uns echt vornehmen. Ich finde, wir können unserem Baby da schon mehr zutrauen. Ja, und ich auch so ein bisschen, ich möchte auch ein bisschen meine eigene Unsicherheit, also ich will immer noch vorsichtig sein und wie du sagst, für Sonnenschutz achten, aber ich habe schon immer irgendwie das Gefühl gehabt, jetzt draußen, dass ich unsicherer war, was ziehen wir ihm an, im Camper auch, oder wann, also ja, und ich glaube, wir machen das schon, weißt
du? Denke ich auch.
Ja.
Ja.
Okay. Gut. So da dürfen wir mutig sein. Dann kommen wir noch zu weiteren Punkten, die wir verändern würden, was das Camping angeht. So viel mehr habe ich jetzt gar nicht. Also ich habe noch 2 Punkte dazu. Und zwar einmal, das hattest du auch schon genannt.
Und du hast noch Campingpunkte?
Ja.
Und danach noch generell Punkte?
Ja, die sind schnell abzuhandeln.
Das letzte Mal, als du das gesagt hast, hast du eine Anekdote erzählt.
Okay, nein. Okay, also... Ich habe als Punkt noch beim Camping Temperaturmanagement. Das hast du aber schon genannt, glaube ich, dass wir auf kalt sehr gut vorbereitet waren, aber von heiß überrascht wurden. So ein bisschen. Also so warme Temperaturen. Wir hatten einmal nämlich fast 30 Grad, hat dann unsere Anzeige gezeigt im Auto.
28.
Und das zur Mittagsschlafenszeit. Und wir wollten eigentlich im Camper Mittagsschlaf machen. Es wurde so heiß, weil wir halt auch ehrlicherweise vergessen hatten, die Fenster aufzumachen, so ein Schlitz, damit es ein bisschen durchlüften kann. Als wir alle drei draußen waren im Auto, genau.
Nicht, dass wir jetzt dass uns jemand anzeigt.
Ja.
Und das Jugendamt auf die Pelle rückt.
Genau.
Es war keiner im Auto. Das Auto stand in der Sonne.
Ja.
Wir sind zurückgekommen und wollten den Mittagsschlaf machen, hatten da aber die Fenster nicht offen gelassen, deswegen war es 28 Grad. Wir konnten den Mittagsschlaf dann nicht wie geplant im Auto machen.
Genau.
Das war der einzige warme Tag, aber auch bisher.
Ja. Und da hatten wir dann irgendwie Angst und da war Schatten dann ein Thema und wir hatten irgendwie Angst vor zu warmen Temperaturen. Und und das ist einfach so ein Learning. Dass es eigentlich dann auch ganz gut geklappt hat, wenn man gut durchlüftet. Ehrlicherweise, was wir halt nicht getan haben.
Ich stimme zu.
Und der letzte Punkt fürs Camping. Ich habe noch gemerkt, wir haben noch Optimierungspotenzial. Und zwar, wo ist was verstaut im Camper? Dass wir das ein bisschen mehr aufs Baby anpassen. Weil mir ist jetzt schon aufgefallen, dass wenn wir zum Beispiel mittags drin schlafen, dass du dann halt nicht an deinen Kaffee kommst, weil die Tassen sind drin verstaut, dann neben, wo wir schlafen. Oder ich, wenn ich Müsli mache, sind irgendwie meine Müsli-Sachen, ich muss an 3 verschiedene Stellen und irgendwie ist es nicht ganz so komfortabel und nicht ganz so klug gelöst, wie wir Sachen gepackt haben, weil wir, glaube ich, immer noch in dem Modus waren, den Camper so zu packen, wie als würden wir zu zweit reisen. Und da, glaube ich, können wir mal noch überlegen, wie wir das verändern. Ich habe noch keine Proforma-Lösung, aber es ist einfach ein Punkt.
Absolut.
Der ist mir aufgefallen.
Ich glaube nicht, dass wir so gepackt haben, wie, also wenn wir zu zweit reisen, wir haben so gepackt, ja, wie als wären, also wir haben bestmöglich den Stauraum genutzt,
ja,
statt darüber nachzudenken, wo was
was sinnvoll, sollte. Am sinnvollsten.
Genau, genau. Aber ich glaube, auch da sind wir ein bisschen, ich sag mal in Anführungszeichen, überrascht worden davon, wie denn so der Camperalltag mit Kind halt eben aussieht, ja, wenn wir uns halt immer danach richten, mhm, wie die Schläfchen sind, und wenn dann der Schlaf drinnen stattfindet, dann kann ich halt nicht viel drinnen machen, und dann muss man halt dafür sorgen, dass vorher das Geschirr draußen steht, damit ich spülen kann, während ihr schlaft.
Zum Beispiel.
Zum Beispiel. Genau. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen, da freue ich mich auch ein bisschen drauf. Das wird so ans Camping gewöhnen und dann, ja, nach und nach. Ich meine, es ist ein Work in Progress, unser Auto.
Ist es ja. Ist es.
Und wir konnten ja vorher nicht wissen, ihr schon, weil ihr könnt davon profitieren, dass wir lernen.
Deshalb, wir macht konnten, nicht die gleichen Fehler.
Wir konnten ja nicht wissen, wann wir wie, was, wo brauchen, zu welchen Zeiten. Und deswegen wird da noch viel, glaube ich, vor und zurückgeräumt. Ja. Und auch, glaube ich, wenn wir dann vielleicht mal wieder einen Stopp machen irgendwo zu Hause, vielleicht auch nochmal optimiert und ein bisschen Do-it-yourself-Projects angegangen.
Ja.
Ja.
Die Schiebetüren haben sich auf jeden Fall schon ausgezahlt. Okay, aber
welche Schiebetüren?
Die du eingebaut hattest noch davor,
ach so,
die fand ich echt schon wertvoll jetzt.
Wir haben an unseren Schränken jetzt Schiebetüren, deswegen kommt man besser dran, auch wenn Sachen davor liegen. Mhm. Ich glaube, das riecht nach einer Autofolge. Ich habe es ja schon mal angesprochen. Ich glaube, wir müssen auch noch mal eine rückblickende Folge darüber machen, was wir denn alles zur Vorbereitung gemacht haben.
Ja, vielleicht.
Also Orga, Auto, packen, mitnehmen, Strecke, Planung. Ja.
Okay, hast du denn noch Punkte, die du verändern würdest bezüglich Camping?
Nein. Also was mir noch, ich hatte so zwei Incidents vielleicht. Zum einen haben wir uns dann doch für einen Stellplatz am Meer entschieden. Das war die Story, die Conny gerade erzählt hat, dass es doch sehr heiß war und ich eigentlich dafür plädiert habe, dass wir einen Stellplatz im Schatten nehmen, weil an diesem einen Tag so heiß war. Und dann haben wir uns für einen Stellplatz am Meer entschieden, was bedeutet verändern in dem Sinne auch mal an uns denken. Wir haben dann gesagt, nein, wir nehmen den am Meer und schauen dann, wie wir sicherstellen, dass wir genug Kühle haben oder dass wir die Mittagsschläfe da machen, wo es kühler ist. Deswegen so ein bisschen da die Veränderung im Sinne von, ne, wenn wir schon mal viel Geld ausgeben, dann können wir auch in erster Reihe stehen.
Ja.
Das dazu. Und der zweite Incident war so ein bisschen Check-in-Zeiten beachten. Wir waren Saisoneröffnung bei dem in Cremont. Und dann haben wir 2 Stunden auf dem Parkplatz gewartet. Auch nur deswegen, weil wir dann eigentlich weggeschickt worden sind, aber dann noch eine der Mitarbeiterinnen so ein bisschen Mitleid mit uns hatte, weil ich irgendwie was erzählt habe von einem kleinen Baby, was auch stimmt. Wir haben ein kleines Baby und es ist ein bisschen schwierig, dann jetzt nochmal irgendwo hinzufahren und 2 Stunden an der Tanke zu stehen. Deswegen durften wir dann an dem Parkplatz warten, bis sie aufmachen. Das heißt, da könnte man vielleicht ein bisschen mehr drauf achten, Check-in-Zeiten.
Stimmt,
das Gleiche beim Airbnb, da waren wir auch dann irgendwie um 13 Uhr dort, um 14 Uhr durften wir erst rein. Da geht's dann, da macht man einen Spaziergang. Aber wenn es dann halt in diese Mittagsschlafphase fällt, dann ist es schon sehr, sehr unpraktisch.
Ja.
Weil wir vor allem halt auch gerne vormittags fahren und auch fahren müssen, weil die Campingplätze uns gefühlt um 11 rausschmeißen.
Genau,
oder Airbnb
ist meistens Checkout.
11 Uhr, 12 Uhr ist Checkout, dann fährt man vielleicht nur 2 Stunden und dann ist man fast schon oft zu früh für den Check-in. Oder das liegt genau im Mittagsschlaf.
Genau.
Oder letztes Mal haben wir dann den Campingplatz noch gefragt, ob wir noch länger stehen bleiben dürfen auf einem anderen Platz, damit er noch Mittagsschlaf machen kann, damit wir dann erst später aufbrechen, was geklappt hat.
Ja.
Vielleicht da als Keep oder als Behalten immer mit den Leuten sprechen und den Leuten auch mal erzählen, dass man ein Baby hat.
Dann und dass man gerne Mittagsschlaf machen möchte. Und
dann
ob
sind
da
die Leute
was
auch
möglich ist.
Verständnisvoller.
Genau.
Aber das waren so meine 2 Campingpunkte.
Ja, super. Ja, finde ich gut.
Und so allgemein habe ich dann auch gar nichts mehr.
Ah, du hast keine weiteren Punkte. Ja, gut. Ich habe also nur noch so ein paar. Also.
Nur so ein paar Anekdoten noch.
Ja, nee, das Einkaufen zu dritt hatten wir ja schon besprochen.
Genau.
Also, ich würde noch sagen, generell ist mir aufgefallen, dass wir ja, also was unsere Erwartungen und den Reisemodus angeht, da war uns ja eigentlich klar, dass wir den anpassen wollen und müssen auf Baby, ne? Und irgendwie sind wir doch in alte Muster gefallen.
Konkrete Beispiel.
Ja, wir haben zum Beispiel direkt die Stellplätze angesteuert Oder dass wir dann auch mal unterwegs einkaufen waren. So, ich meine, das hat sich dann eigentlich ganz gut mit seinem Schläfchen ergeben, aber das ist schon so ein bisschen, wir waren dann doch, oder wir haben auch viel doch dann in den Tag gepackt. Ne? Also so ein bisschen ist mir halt einfach aufgefallen, dass wir schon über unsere Erwartungen gesprochen haben, aber dann doch die Realität uns vielleicht auch so die Euphorie des Unterwegsseins uns dann wieder ein bisschen eingeholt hat. Und genau, und das wollte ich einfach nur so ein bisschen sagen. Ich finde, jetzt sind wir, finde ich, entschleunigter im Reisen und ein bisschen angekommen nach den 2 Wochen. Aber so am Anfang fand ich schon, dass wir in einem echt, schon in einem Tempo irgendwie unterwegs waren. Und ja, du guckst so kritisch.
Naja,
ging es dir ähnlich oder
stimme
gar nicht?
Ich kann nicht sein, so 100% zu, aber das ist ja in Ordnung.
Ja.
Ich glaube, wenn du das so berichtest, stimmt es.
Ja.
Ich glaube eher nicht, dass es daran liegt, dass wir im alten Reiseverhalten waren, sondern dass man am Anfang natürlich halt auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, Grenzen testet. Das klingt wirklich böse, weil es um ein Baby geht, aber natürlich, wenn es unsere erste große Fahrt ist, wird es immer so sein, dass man an die Grenze fährt und dann merkt, oh, jetzt ist zu viel, weil wie soll man denn sonst wissen, wie lange man was machen kann, wenn man es nicht testet.
Ja,
natürlich stimmt. Immer mit dem Kindswohl im Hinterkopf, klar, gar keine Frage, aber ja, wir mussten jetzt halt ein bisschen an die Grenzen gehen, sowohl nach oben als auch nach unten.
Ja.
Und das finde ich jetzt eher einen natürlichen Prozess als ein, wir sind in einem alten Reisesystem.
Was mir geholfen hat an der Stelle, und das würde ich auch jederzeit also wiederholen vielleicht, oder das haben wir gut verändert, nämlich dann eigentlich vielleicht auch intuitiv, wir haben uns ein Tagesziel mit einer Aufgabe gesteckt.
Absolut, genau, da kann ich mich noch dran erinnern. Und ich glaube, das haben wir da auch relativ früh relativ gut gelöst,
ja,
weil wir uns
das
dann immer gegenseitig,
gemacht,
gegenseitig erinnert haben, wird das gerade zu viel,
ja,
also auch gegenseitig gechallenged haben, wenn einer von beiden, was wir beide auch dazu tendiert haben, sich ein bisschen zu viel vorgenommen hat.
Genau.
Dann waren wir auch echt gut darin, das dann auch anzusprechen, anzunehmen auch auf der anderen Seite, was ja ein bisschen schwieriger ist meistens. Aber ja, ich meine, es ist ja das Gleiche, ob wir jetzt in unserem alten Reisemodus sind oder ob wir Grenzen testen. Mhm. Wir machen das ja immer noch. Es ist ja eigentlich ein permanentes aus der Komfortzone rausgehen.
Ja, aber ich wollte es halt nur mal genannt haben,
absolut,
und ausgesprochen haben, weil ich fand einfach, das war jetzt
keine,
so am Anfang auch
also gar
schon auch nochmal so ein genereller Punkt, wo ich gemerkt habe, da
können
wir ruhig mal ein bisschen auf die Bremse treten, und das mit dem eine Aufgabe am Tag, und da, das hat mir schon geholfen, dass wir da einfach den Fokus bewahren.
Und meistens haben wir dann zwei Aufgaben geschafft, in Anführungszeichen.
Ja,
aber es war schön, dass man das eine Ziel dann schon erledigt hat und alles andere war Bonus.
Genau. Ja.
So, bevor man sich drei Sachen vornimmt, nur
und
eine schafft und dann enttäuscht ins Bett geht.
Ja. Und ich meine, wir reden jetzt hier von keinen Mammutaufgaben, sondern hey, wir wollen heute mal einen Einkauf machen oder
alles
gehen.
Ja. Sind Mammutaufgaben, wenn man ein Baby hat und in einem fremden
ist
Land
schön,
ist.
Dass du das sagst.
Ja. Alles Mammutaufgaben.
Ja,
Einkaufen,
mal.
Babybaden,
das ist
selbst
alles,
duschen gehen.
Alles,
alles
Aufgaben,
Mammutaufgaben
auf einmal. Ne?
Vielleicht ist das das wichtige Learning daraus, dass alles Mammutaufgaben sind. Und es ist vollkommen in Ordnung, wenn man sich für einen Tag nur vornimmt, selbst mal duschen
selbst
zu gehen.
Selbst duschen.
Das ist vollkommen in Ordnung.
Ja.
Und dann kann man sich
man
abends trotzdem auf die Schulter klopfen und sagen, Ziel erreicht.
Ja, das stimmt. Genau. Was noch zwei kleine Kleinigkeiten wirklich. Ich würde verändern, die Pampers-Preise vorher zu checken. So, nur als kleiner Tipp. Wir sind losgereist und haben uns eben nicht Sorgen, Gedanken, ne, über Pampers-Preise gemacht. Und in Frankreich sind die jetzt halt zwei Drittel so teuer wie
ich
in Deutschland.
Ich kann mich daran erinnern, dass wir die gecheckt haben.
Ich habe keine Ahnung. Okay, Punkt. Ich glaube, mehr müssen wir dazu nicht sagen.
Naja, stimmt aber auch so nicht ganz.
Also ein bisschen mehr hätte ich.
Also angeblich,
halt ein bisschen mehr
angeblich sind sie, glaube ich, 40% teurer in Frankreich, 30% teurer in Italien, laut Internetrecherche. Wir zahlen jetzt aber in Frankreich, wenn man immer mal wieder schaut, 36 Cent pro Pampa. Im Vergleich zu 30 Cent in Deutschland, was keine
Wenn man halt so
40% Steigerung sind.
Riesenpacks kauft, ne?
Naja, das letzte Pack, das ich gekauft habe, war ein ganz normales Pack und ich habe 36 Cent gezahlt bei Intermarché. Man muss halt ein bisschen schauen auf die Preise. Aber es sind keine 40%, wenn man ein bisschen aufmerksam einkauft.
Ja. Aber das war nur noch ein bisschen als
Aber
kleiner Tipp.
valider Kritikpunkt. Es gibt nämlich kein Pampers-Budget.
Und was mir noch aufgefallen ist, wir dürfen auch gerne den Anspruch an an die lokale Küche runterschrauben. Wir haben ja so ein bisschen den Reisemodus vor Baby. Da war unser Anspruch natürlich auch immer, klar, wir sind auch mehr in Restaurants gegangen. Das haben wir jetzt die letzten 2 Wochen natürlich irgendwie auch, oder ne, da haben wir auch gar nicht so den Drang danach gehabt, das mal auszuprobieren. Aber du hattest einen hohen Anspruch als unser Chef, da auch richtig coole lokale französische Küche uns zuzubereiten. Und ich glaube, da darfst du auch gerne mal ein
Was
bisschen.
bleibt noch?
Ja, Essen ist uns wichtig und wir lieben es, aber ich glaube auch einfach nur, dass wir da den Anspruch kulinarisch auch runterschrauben
Was
dürfen.
bleibt uns dann vom Land?
Ja, wir kaufen ja immer noch die regionalen Produkte ein, aber wir müssen jetzt nicht noch regionale französisches, was ist ja Ratatouille, war jetzt ja nicht so schwierig, aber trotzdem, man muss jetzt nicht noch die französischen Gerichte kochen, so,
Ja, ich meine, es
ne?
geht ja nicht so sehr darum, dass ich das unbedingt durchziehen will, sondern ich möchte eher auch ein bisschen ausprobieren, was ich in anderen Ländern im Supermarkt
Ich war
finde.
ja nur.
So, aber ja, ich meine, wir haben das Thema besprochen. Ich glaube, ja, da ist mein Anspruch einfach auch echt zu hoch,
Was ich ja, ich
weil
weiß
wir
es
halt
als
nicht so oft,
Esser.
weil wir nicht so oft in Restaurants gehen, dass ich dann zumindest mit Produkten koche, die wir so in Karlsruhe nicht so oder in Deutschland nicht so oft vorfinden, wenn man da so eine schöne Fischtheke hat in jedem Supermarkt im Mittelmeer.
Ja.
Aber guter Punkt.
Ja, da geht
Ich
halt dann irgendwie ein
werde
bisschen
es
die
nicht
Zeit.
verändern.
Okay, ich bin ja auch nicht,
Nein,
ich sag auch nicht, ich will dir da nicht reinquatschen.
wir sprechen in der
Genau.
nächsten Folge darüber, ob ich es geschafft habe, mich von der lokalen Küche abzuwenden. Was witzig ist, weil wir vielleicht in der nächsten Folge schon in Italien sein werden und Conny als Halbitalienerin wahrscheinlich den ganzen Tag, morgens, mittags und abends Pasta essen wollen wird, aber dann mache ich Sauerbraten.
Das will ich mal
Schön,
sehen, wie du einen Sauerbraten im
wie ich
Camper
es gewohnt bin von zu Hause. Dann gibt es
machst.
nur Tiefkühlpizza in Italien.
Ohne Camper-Ofen.
Im Weber, im Camping-Gas-Grill.
Ah ja, okay, ja gut. Das wäre aber auch lecker. Okay, in diesem Sinne, ich glaube, ich habe jetzt nichts mehr zu ergänzen. Bist du auch durch mit deinen Punkten? Ich sehe ganz viele Häkchen bei dir. Ja.
Ganz wenige Häkchen, weil ich viel weniger Punkte hatte, aber alles
Okay,
abgehakt.
prima. Na dann, also machst du das gewöhnliche Outro, folgt uns. Ich kann
Das
das nicht so gut.
Standard-Outro. Vielleicht nehme ich das mal auf, damit wir es nicht immer sagen müssen. Vielen Dank, dass ihr es bis hierher geschafft habt und uns zugehört habt.
Ich hoffe es auch.
Und unterstützt uns gerne. Und zwar mit einem Like oder mit einem Folgen. Oder eben auch auf unseren anderen Kanälen, wenn ihr für die ganzen Erzählungen jetzt die Bilder sehen wollt, geht gerne auf Instagram unter dem Handle @cross.camp.crew. Könnt ihr vor allem in den Stories, aber auch mit Reels oder Beiträgen die ganzen Bilder sehen zu dem schönen Stellplatz, den wir in Port Cremaux direkt am Meer hatten, dass ihr dazu auch ein Bild im Kopf habt. Und auch da freuen wir uns natürlich über ein Follow und ein Like. Genau, in diesem Sinne,
Au revoir!
au revoir aus Frankreich.